Christiane Reppe, 4 Wochen sind seit den Paralympics vergangen, Goldmedaillengewinnerin. Ist noch so ein bisschen was von diesem Rio-Flair erhalten geblieben hier in Deutschland?
Ja, von dem Rio-Flair, klar. Also wir hatten jetzt am Anfang relativ viele Termine und sind ja auch noch auf der Messe gewesen. Das mit dem Zuhause ankommen, das ging relativ schleppend. Ich erinnere mich immer noch total gerne zurück, weil es war echt eine tolle Zeit.
Was hat euch denn da so besonders begeistert? War das so die sportliche Atmosphäre oder mehr so diese Atmosphäre dieses besonderen Landes, dieser besonderen Stadt mit dem Zuckerhut?
Na gut, also wenn du dort bist als Sportler, ne, du kommst da im Grunde an. Wir sind relativ spät angereist, am 7. erst, wo die Eröffnungsfeier auch schon war. Da hast du relativ wenig Zeit und auch vielleicht, also Muße, dich da irgendwo, ja, vielen Sachen hinzugeben, weil du dich eigentlich nur auf dein Rennen fokussierst. Ne? Also du rennst jeden Tag zum Training und machst da deine Einheiten und dann heißt es den Rest des Tages eigentlich regenerieren und Vorbereitung auf den Wettkampf. Und wir hatten am Ende, ich glaube, es waren 3 Tage Zeit, mal ein bisschen was zu sehen und zu machen. Leider waren wir auch in der Zeit relativ krank, weil das irgendwie nach dem Wettkampf ist mein Körper eigentlich total zusammengesackt. Und ja, es ist meistens so nach so einem Wettkampf, ne? Also der Körper spürt das ja, es ist jetzt einfach zu Ende. Und dann sackt alles so zusammen und irgendwie sagt er, okay, jetzt brauche ich mal eine Pause. Gerade in den 3 Tagen, wo man sagt, hey, jetzt könnte man noch was machen oder mal ein bisschen feiern oder irgendwie. Und ich habe es aber hingekriegt. Nach 2 Tagen stand ich wieder und ich konnte dann noch die Christusstatue mir mit meinem Trainer zusammen anschauen. Der hat so lange gewartet, das war ganz nett. Ja, ansonsten habe ich nicht so viel gesehen. Also meiste war so 2 Stunden, 1 Stunde Taxitour. Das war ja so der Standard, wenn du irgendwo hin wolltest.
Hattet ihr gar keine Gelegenheit, auch in diesen 3 Tagen mal so an der Copacabana zu liegen und dieses Flair da, dieser Bucht zu genießen?
Wir hatten schon Gelegenheit, allerdings, wie gesagt, jeder bereitet sich halt auf seine Wettkämpfe vor. Und ich beneide immer die Sportler, die am Anfang diese 2 Wochen ihre Wettkämpfe haben, weil die haben halt danach ein bisschen mehr Zeit. Ne? Aber aufgrund dessen, dass wir eben am Anfang die Bahnwettkämpfe haben und danach erst die Straße stattfindet, sind wir halt immer relativ am Ende dran und das ist immer ein bisschen schade.
Es hieß ja im Vorfeld, möglicherweise gibt es da nicht so die richtige Stimmung in Rio. Bei den Olympischen Sommerspielen hieß es ja manchmal, Stadien nicht ausverkauft, Stimmung immer nur für die eigenen Athleten und so. Wie war das bei euch?
Also ich glaube, dass sie das ganz hingekriegt haben. Die haben ja viele Tickets um einiges günstiger gemacht, damit sich das die Brasilianer auch natürlich leisten können, weil vorher, glaube ich, waren da einfach auch viele nicht da, weil es einfach zu teuer war. Also wenn man überlegt, was die da verdienen. Und dann habe ich manchmal, wenn man so durch Brasilien fährt, denkt man auch einfach, mein Gott, ich glaube, die Leute haben ja echt was anderes zu tun, als zu den Paralympics oder zu den Olympischen Spielen zu rennen. Ne? Also die kämpfen um ihr Überleben und das ist schon irgendwie, es war manchmal echt nicht einfach, das auch zu sehen. Ne? Ja. Und wir hatten aber in den Stadien, vor allem, sage ich mal, in den Stadien, die im Olympic Park waren, viele, viele Zuschauer. Und auch wenn man im Olympic Park war, also das ist ja so ein geschlossenes Gelände, ne, wo die Schwimmarena war, die Bahnwettkämpfe fanden da statt und viele Hallenwettkämpfe auch. Da sind schon unheimlich viele Leute drin, ne? Also die das sich anschauen und da drin Spaß haben. Also es war schon toll. Aber zum Beispiel jetzt bei unseren Wettkämpfen auf der Straße, da war eben, ich würde jetzt mal sagen, niemand. Da waren Leute, die Sportler begleitet haben, ne? So Familie und Freunde. Aber so von außen kam da niemand.
Seid ihr da auch durch soziale Brennpunkte gefahren bei dem Straßenrennen? Das waren ja knapp 50 Kilometer, glaube ich.
Nee, das war ja ein Rundkurs.
Ach so.
Das war ein Rundkurs. Zeitfahren waren es 10 Kilometer, also eine Runde, ne? Also 5 hin und 5 zurück so ungefähr. Und das Straßenrennen waren 15 Kilometer.
Ach, 15 nur?
Ja, ja. Also eine Runde.
Ach so, ne? Eine Runde.
Also es waren dann 3 Runden und die Männer ein bisschen mehr.
Und du hast es gerade angesprochen, also es gibt da tatsächlich sichtbar diese sozialen Probleme dieses Landes, dieser Stadt natürlich auch, der Menschen vor allen Dingen da. Nimmt man da irgendwie, du hast das angedeutet, Anteil oder seid ihr so fokussiert, dass ihr sagt, naja, das müssen wir jetzt mal ausblenden, das ist hier trotzdem eine tolle Stadt, eine tolle Gegend, eine tolle Region und wir müssen aber jetzt mal hier an unsere Leistung denken?
Ja, also ich würde sagen eher das Zweite. Ich meine, klar fällt sowas auf, gerade wenn wir ankommen und vom Flughafen dann ins paralympische Dorf geschafft werden. Da fährt man schon durch Stadtteile, wo man denkt, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie man so leben kann. Ne? Also da werden einfach, also ich würde es gar nicht als Haus bezeichnen, einfach wie Räume übereinander gebaut und dann weiß ich nicht, ob dann irgendjemand kommt und sagt, hey, kann ich über euch, über euer Häuschen da oder über eure Wohnung noch eine Wohnung bauen? Also so sieht es zumindest aus. Alles nicht verputzt. Also ich habe zu einem Freund gesagt, letztens, wo wir da waren, also ich glaube, da würde bei uns niemand einziehen und das ist echt krass, wenn man das sieht. Also die stehen da auf ihren Häusern und es ist einfach eine andere Welt. Mhm. Ne? Und klar sieht man das, wenn man da durchfährt und auch wenn man zwischen den Wettkämpfen dann wieder nach Hause fährt. Es waren immer so 9 Kilometer bis zum Dorf. Aber also ich kann da, glaube ich, jetzt auch nichts machen in der Situation. Nee. Ne? Also die Frage ist auch, ob das nicht vielleicht sogar gefährlich ist, wenn ich da aussteige oder so. Ne? Also da muss man schon auch aufpassen.
Dass da nichts passiert.
Genau.
Mhm. Bist du ein bisschen demütig zurückgekommen aus Rio, weil du gesagt hast, naja, wir haben es hier bei uns in Deutschland doch richtig gut im Vergleich zu anderen Menschen in anderen Ländern?
Definitiv. Mhm. Also das habe ich eigentlich in vielen Ländern auch, wenn ich sage, ich habe jetzt viele Trainingslager in Spanien oder so. Klar ist Spanien ein tolles Land, ne? Aber wohnen möchte ich da auch nicht. Also es ist einfach, wir haben echt einfach einen ganz anderen Standard und das... Ich weiß nicht, ob ich das könnte, ob ich mich da umgewöhnen könnte oder möchte. Vielleicht auch, ne?
Ja. Es gab ja nun schon andere Paralympics, in London zum Beispiel, als Schwimmerin teilgenommen damals. Was so der Unterschied? War London besser organisiert, gerader, geradliniger oder wie ist das so zu vergleichen?
Ja, also das ist halt schon ein kompletter Unterschied, weil es einfach auch ein ganz anderes Land ist. Ne? Mhm. Also da war die Organisation teilweise besser, obwohl ich jetzt sagen muss, dass es jetzt grundsätzlich auch nicht schlecht war in Rio, ne? Also, aber man hat einfach an ein paar Sachen hat man es einfach gemerkt, dass es einfach auch ein armes Land ist und irgendwo die Möglichkeiten auch begrenzt sind. Und in London war, was ich ganz toll fand, die Atmosphäre halt super. Also, ich weiß nicht, das ganze Land hat das gefühlt irgendwie gelebt. Mhm. Und das war richtig toll. Und dann das Dorf war natürlich. Ja, also es gab ein paar kleine Sachen so für die verwöhnten Kinder, was so also ein bisschen besser war. Aber grundsätzlich waren die Dörfer beide super. Also das kann man echt nichts sagen. Also meiner Meinung nach, ich habe ja nach den Olympischen Spielen, man hat ja immer mal so ein bisschen hingehört, ja, was die Sportler sagen und dass man schon mal sich vorbereiten kann. Und da wurde halt schon viel kritisiert, fand ich. Ne?
Eben, ja, also, das hat man ja auch gelesen. Ne?
Also es wurde ja auch gesagt, die Zimmer sind zu klein und das ist zu spartanisch eingerichtet. Da finde ich halt, was braucht ihr denn alles? Ne? Also wir sind 2 Wochen da, also sind da eigentlich nur, um unsere Wettkämpfe abzuspulen, um ein bisschen zu trainieren vorher noch. Und die Zimmer waren, ich war jetzt schon 4-mal dabei und die waren immer einfach eingerichtet, aber ich glaube, dass wir auch nicht viel mehr brauchen. Und ich meine, wenn es für uns in Ordnung ist mit einem Rollstuhl, dann finde ich, glaube ich, dass es für die Olympischen Spiele auch reichen müsste. Dann wurde, glaube ich, auch gesagt, dass das Essen wohl nicht ausgereicht hat und dass es wohl nicht gut war.
Mhm.
Also bei uns war es nicht schlecht. Mhm. Also klar ist es manchmal kalt, ne, schon, aber...
Das Essen.
Ja, aber mein Gott, so, weißt du, das ist so, ja, das ist echt Meckern auf hohem Niveau, ne? Mhm. Also, und die haben sich da alle Mühe gegeben, meiner Meinung nach. Und vielleicht wurden da mal vergessen, die Handtücher zu reinigen oder sowas. Aber mein Gott, das sind alles Sachen, ne?
Kann man drüber stehen.
Genau, also meiner Meinung nach schon. Man muss halt immer echt überlegen, wo ist man hier, ne?
Ja.
Also, ich fand's gut.
Wir kennen uns schon ein bisschen länger, deswegen sind wir ja auch beim Du, vielleicht erklärt für unsere Hörerinnen und Hörer von NDR Info. Nun ist es ja so, wenn man da wegfährt, kommt da so der Gedanke auf, dass du sagst, ja, ich könnte mir vorstellen, ich fliege da nochmal im Urlaub hin nach Brasilien?
Ich würde sagen eher nein. Mhm. Also es ist nicht so mein erstes Urlaubsziel, glaube ich. Es war ein schönes Land und ich habe auch da vielleicht eine gute Freundin dazu gewonnen, die ich vorher auch im Trainingslager mit dabei hatte, auch eine Brasilianerin. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich es mir aussuchen könnte, dass ich da jetzt nochmal hinfahre.
Zu Gast im NDR Info Talk heute Christiane Reppe, Paralympics-Gewinnerin im Paracycling, Goldmedaillengewinnerin. Jetzt gerade zurückgekehrt, seit einigen Wochen wieder zu Hause von Rio. Und heute so ein paar Erinnerungen nochmal wachgeklopft hier im Talk von NDR Info. Wenn du sagst, also Rio muss es jetzt nicht unbedingt sein, Spanien ist immer wieder als Trainingslager so ideales Pflaster. Was sind denn so die Gegenden, wo du sagst, da bin ich gerne auch mal privat im Urlaub? Was sind das so für Regionen, wo du Urlaub machst?
privater Urlaub. Gutes Stichwort, müsste man mal wieder machen. Schon seit 2-3 Jahren nicht mehr gemacht. Also ich war mal persönlich in Norwegen, das fand ich ganz toll. Also das ist einfach mal was komplett anderes, ne? Und muss man allerdings immer ein bisschen sparen, weil es relativ teuer ist. Ansonsten bin ich auch gern mal in Italien. Ja, und in Spanien, da fahre ich auch privat gerne hin und so.
Ja. Was fasziniert dich an diesen Ländern? Also Spanien, Italien, ist es die Sonne, ist es das Gefühl der Menschen dort? Norwegen hat ja sicherlich eine ganz andere Kultur.
Ja, also ich glaube, ich bin so ein bisschen ein Kind der Sonne. Mhm. Ich fühle mich da einfach immer wohl und da irgendwie, mir geht es einfach gut. Meine Haut sieht dann gut aus, meine Fingernägel wachsen wieder und das ist alles so, ja, das kennt glaube ich jeder. Also das sind einfach Sachen, die...
Heißt das zu Hause in Dresden, da wachsen die Fingernägel nicht?
Nein, aber es ist einfach immer schön, wenn viel Sonne da ist und das ist so mein...
Es wird ja mal viel geredet über diese sogenannte Barrierefreiheit. Gerade in Deutschland sind wir da ja angeblich noch ganz weit weg von der absoluten Barrierefreiheit. Wird ja viel getan in den letzten Jahren, wenn ich das richtig beobachtet habe. Wie ist denn das aus deiner Sicht?
Definitiv. Also ich denke, da hat sich einiges getan. Perfekt ist es noch nicht. Ich habe gute Bekannte hier in Berlin, die da echt versuchen, auch für kleinere Restaurants und Bars und sowas Rampen auch zu organisieren. Und also ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
Wie sieht das im Vergleich zu anderen Ländern aus?
Ich glaube,
also zum Beispiel Italien oder Spanien, gehen die Leute da lockerer mit um? Sind die da schon weiter oder wie ist das überhaupt?
Ich kann das natürlich jetzt nicht von dem ganzen Land sagen, ne? Aber da, wo ich war, würde ich jetzt eher sagen, dass wir da schon einiges voraus sind. Gerade in Spanien, glaube ich, auch und Italien auch. Also da ist das, weiß nicht, ob das da noch nicht angekommen ist, aber ich glaube, das vielleicht fehlt es da auch oft am Geld, ne? Das kann ja auch sein. Aber ich glaube, da sind wir schon auf einem besseren Weg.
Wie ist überhaupt der Umgang so zwischen den Menschen mit Handicap und den Menschen ohne Handicap? Gibt es Länder, Menschen, Mentalitäten, wo du sagst, da funktioniert das eigentlich selbstverständlich und da wird das Thema gar nicht mehr irgendwie auf den Tisch gebracht? Und gibt es Länder, wo man immer noch so Berührungsängste hat, vielleicht auch Distanzen hat?
Ja, in Deutschland. Nein, also definitiv würde ich sagen, dass es da große Unterschiede gibt. Ich war jetzt vor den Paralympics 3 Wochen in den USA. Da waren wir 2 Wochen in Arizona und eine Woche in South Carolina. Und das ist schon ein krasser Unterschied. Also in den USA habe ich immer das Gefühl, dass die Leute sowieso manchmal viel, viel offener miteinander umgehen. Also klar, da gibt es immer dieses standardmäßige Hey, how are you? Und dann geht jemand schon weiter. Und ich denke, du hast mich doch gerade gefragt, wie es mir geht. Aber der hat es gar nicht so gemeint. Also denke ich mal, okay. Das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Allerdings kommt man auch öfter mal ins Gespräch, ne? Und wenn ich jetzt mit dem Rollstuhl auf der Straße unterwegs bin oder auf dem Fußweg, ich hatte zum Beispiel in den USA so ein kleines Vorspannbike dabei, aber nur mit Elektromotor, ne? Also dass ich mich halt so wenig wie möglich außerhalb irgendwie bewege, sinnlos. Und das ist relativ schnell. Und ich habe letztens zu jemandem gesagt, in Deutschland wäre so die typische Reaktion, wenn mich damit jemand sieht, gerunzelte Stirn und offener Mund und denken noch, ist das erlaubt hier? So, ne? Also das ist, glaube ich, das wäre so Deutschland. Und in den USA, da fährt irgendwie ein Auto an mir vorbei und kurbelt die Scheibe runter und sagt dann so, hey, that looks fun! So ungefähr, wo ich so denke, hey, das ist so echt USA, das ist irgendwie geil. Also ja, also da merkt man schon die Unterschiede.
Also ist schon ein bisschen leichterer Umgang in den USA als jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland.
Denke schon.
Woran liegt das denn, dass es in Deutschland immer noch diese Berührungsprobleme gibt? Ich will ja nicht sagen Distanzen oder so, aber es gibt ja immer noch so die unterschiedlichen Sichtweisen aufeinander.
Also ich denke, dass es einfach, dass es erst angefangen hat in den letzten Jahren, dass man jetzt mal ganz blöd gesprochen, es klingt bestimmt blöd, aber Behinderte, sage ich mal, rausgelassen hat. Ja, also es ist oft so gewesen, dass man, glaube ich, immer gesagt hat, okay, der ist behindert, der geht jetzt auf eine Schule für Behinderte oder sowas. Ne? Im Grunde schließt du die da damit ein, ne? Also irgendwo schon. Und meine Mom hat von Anfang an gesagt, nein, mein Kind kommt nicht auf so eine Schule. Ich möchte, dass mein Kind auf eine ganz normale Schule geht, weil die kann die besuchen, die hat nur ein Bein. Und das mit den Treppen, das ist für die kein Problem. Und wir kriegen das schon irgendwie hin. Und das finde ich, ist ein guter Ansatz. es wird ja auch immer ganz viel über das Thema Inklusion gesprochen und so. Das ist, aber ich habe also ganz oft halt das Gefühl, dass Leute einfach nur sagen, ja, wir machen da was, aber eigentlich ist das, ja, oft finde ich es, bei vielen Leuten ist es einfach nur Luft. Ne? Mhm. Also so wirklich gelebt wird das von relativ wenigen. Und es gibt viele, viele Leute, die sich da engagieren. Aber ich glaube, wir sind bestimmt auf einem guten Weg, weil wir hatten vor ein paar Wochen zum Beispiel eine Veranstaltung, eine Inklusionstour. Und da haben wir auch wieder ganz viele Firmen getroffen und auch ganz viele Politiker, die dann natürlich das Wort in den Mund nehmen. Und es waren aber auch einige dabei, die gesagt haben, nee, wir haben noch ganz, ganz viel zu tun. Und ich glaube, das ist genau das. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben noch viel vor uns. Und ich versuche natürlich irgendwie auch das Beste da beizutragen. Mhm. Aber ich denke, wir haben noch viel zu tun.
Sowas muss ja auch irgendwie selbstverständlich werden und aus dem Herz herauskommen, aus dem Kopf herauskommen. Hast du das Gefühl, dass wir dies irgendwann mal erreichen? Also ist die Generation der jüngeren Kinder, die jetzt auch schon sehr viel selbstverständlicher mit anderen handicapped Menschen zusammenkommen, sind die schon näher dran und miteinander mehr unterwegs, als wir das früher waren? Also
ja, also ich glaube, dass die neue Generation bestimmt bessere Voraussetzungen hat, indem sie einfach vielleicht auch ein bisschen offener ist. Ne? Aber ich merke das auch ganz oft bei jungen Leuten, dass da die Barrieren echt da sind. Und ich verstehe manchmal gar nicht so richtig, warum. Also da gibt da so ein paar Beispiele, ne? Man kommt irgendwo hin und dann eine relativ junge Mutter mit ihrem Kind sagt, oh, komm da weg und so, wo ich denke, mein Gott, also ich tue doch niemandem was. Und auch Kinder, also gut, Kinder gehen teilweise relativ offen damit um und fragen dann einfach ganz offen, ne? Also das finde ich ganz gut. Und die Eltern sind dann meistens so die Part, die dann sagen, oh nee, das kannst du doch jetzt nicht fragen. Oder klar kann es, also wenn frag einfach, klar, manche Fragen muss ich auch nicht beantworten, aber ich finde es besser, wenn man miteinander redet und als wenn man sich versucht, nur so zu ignorieren irgendwie, oder? Also, ja.
Christiane Reppe heute im NDR Info Talk, Paralympics-Gewinnerin im Paracycling. Du hast gerade angesprochen, manche Fragen möchtest du nicht beantworten. Für den weiteren Verlauf dieses Talks vielleicht schon mal, welche Fragen darf ich nicht stellen?
Ja, wenn ich dir die Frage sage, dann fragst du es auf jeden Fall.
Nee.
Nein, das mache ich natürlich nicht. Nein, also ich grundsätzlich glaube ich, die meisten Fragen würde ich schon beantworten. Ne? Mhm. Also, jeder andere auch beantwortet.
Ja, aber trotzdem nochmal, wie war das denn bei dir? Du bist mit 5 Jahren amputiert worden und da ist man ja noch recht jung, logischerweise. Da kann man sich noch ganz schnell an dieses andere Leben gewöhnen mit nur einem Bein. Trotzdem in der Schule und im Kindergarten muss es ja dann irgendwann mal ein Thema gewesen sein. Wie war denn das?
Also ich muss sagen, dass es bei mir echt nie wirklich ein großes Thema war. Also ich habe das klar mit 5 Jahren wurde mir das Bein abgenommen, aber ich bin dann irgendwie in den Kindergarten zurück und dann relativ schnell auch in die Schule gekommen. Meine Freunde, die haben das alle relativ gut aufgenommen. Wir haben da, ich kann mich auch schwer dran erinnern, was davor war. Ne? Also ich glaube, dass man da irgendwie im Kopf so einen Cut gemacht hat und dann irgendwie neu angefangen hat. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man sich ob du dich erinnern kannst, was mit 4 oder 5 Jahren war, ich weiß nicht. Also ich kann es nicht so wirklich. Ich habe jetzt noch so Bruchstücke, wo ich im Kindergarten war, aber da hatte ich dann schon ein Bein nur. Aber auch in der Schule. Also es war eigentlich nie so, dass ich da groß Probleme hatte. Es gab immer mal so kleinere Vorfälle, wo ich sage, okay, da hat mal jemand, der war irgendwie doof, ne? Er hat mich dann gehänselt oder so. Mhm. Und da bist du dann mal nach Hause gegangen und hast gedacht, oh, Mutti. Aber ansonsten war da nie groß was und ich bin auch immer relativ offen damit umgegangen. Also ich glaube persönlich, dass ich damit nie ein Problem hatte und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, wenn man selber immer mit seinem Schicksal hadert und sagt, ja und was wäre wenn oder warum ich oder was man sich eben so für Fragen stellt. Also ich hatte das nie, weil es war halt so. Und da muss man halt mit leben. Also,
gab es denn auch mal Situationen, wo du gesagt hast, oh, jetzt würde ich gerne das und das machen und das kann ich aber mit nur einem Bein nicht?
Also ich hatte diese Situation, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die hatte, weil ich immer alles machen konnte. Ich habe es halt möglich gemacht oder andere Leute haben es für mich möglich gemacht. Also ich habe echt, ich kann Auto fahren, ich kann alleine einkaufen, ich habe Tandemsprung gemacht, ich würde auch vielleicht irgendwann mal aus einem Flugzeug springen, ich weiß nicht. Also es geht eigentlich alles. Also manchmal finde ich es ein bisschen schade, ich würde gerne mehr Hosen tragen, aber ich finde, das sieht immer doof aus mit einem Bein. Aber das sind so Sachen, jemanden, der, weiß nicht, vielleicht auch nicht die optimale Figur hat, der trägt irgendwas anderes auch nicht. Also es sind halt so Sachen, ne, mit denen kommt man, denke ich, klar im Leben.
Du hast ja auch gerade gesagt, dir wird natürlich geholfen. Wie muss man denn so eine Hilfe eigentlich anbringen? Es gibt ja wahrscheinlich viele Menschen, die auch auf der Straße sagen, da gibt es jetzt Menschen, denen man anmerkt, dass sie eben möglicherweise nicht so gut laufen können. Das gilt ja auch für Ältere oder so. Wie geht man denn auf solche Menschen eigentlich zu oder aufeinander zu, damit das jetzt nicht peinlich wirkt? Manche sagen ja vielleicht auch, ich helfe lieber nicht, weil weiß, wie die dann reagieren und so. Was muss man da machen? Kann man das lernen oder muss man das aus dem Instinkt heraus mitbringen?
Also ich glaube, dass das kann man nicht so pauschal sagen. Ich glaube, dass viele Leute oft helfen wollen und es auch versuchen, was mir auch oft, sage ich mal, passiert. Und ich bin immer so jemand, ich sage immer, nee, danke, ich mache das alleine. Also ich müsste auch mal öfter vielleicht sagen, hey, danke schön, ja, Sie können mir jetzt mal helfen. Ne? Also ich bin immer, das ist aber so ein Tick von mir, dass ich irgendwie immer alles versuche, alleine zu machen und immer denke, ich muss das alleine machen. Muss man aber nicht. Also wenn ich jetzt hier irgendwie eine total schwere Tasche durchs Hotel hieven muss, das muss ich einfach nicht machen. Da könnte ich mir helfen lassen. Muss ich auch noch ein bisschen lernen, weil ich glaube, dass man durch dieses Verhalten, indem man dann immer so sagt, nee und danke, und dass man die Leute auch ein bisschen verschreckt. Ne? Also ich glaube, da müsste ich mich auch noch mal ein bisschen ja, an der Nase fassen. Aber ich glaube, dass wenn man jetzt jemandem Rat geben sollte, einfach versuchen, offen auf jemanden zuzugehen und einfach nett zu fragen. Also manchmal passiert es mir auch, dass die Leute mir bei irgendwas zugucken und ich denke, Mann, du könntest mich jetzt auch mal fragen, ob du mir mal helfen könntest. Ist echt so, ne? Ja. Also ich hatte das mal am Flughafen. Ich habe ja immer so große Kisten, weil meine Fahrräder da rein müssen, wenn ich fliege. Und da stehe ich da wirklich und hiefe die Räder da oder die Kisten aus dem Auto. Und da steht so ein Taxifahrer, der stellt sich da neben mich und guckt mir so zu, ne? Wo ich so denke, alles klar. Also das sind echt manchmal Sachen, wo ich denke, geil. Ja, aber das passiert eben auch. Ich glaube, ein Rat, den man vielleicht geben könnte für Leute, die jemandem helfen wollen, der im Rollstuhl sitzt, dass man nicht einfach von hinten ankommt und jemanden schiebt, ohne zu fragen oder sowas. Ja. Das macht man nicht. Also weil man erschrickt sich im Rollstuhl und man fällt vielleicht nach vorne oder solche Sachen macht man definitiv nicht. Da einfach fragen und genau, und dann muss man halt gucken, wie der andere reagiert. Ne?
Ja. Aber ist nicht so ein unfreundlicher Taxifahrer, der nicht hilft, gelebte und gefühlte Inklusion, weil der ist wahrscheinlich auch zu den Nichtbehinderten, zu den Menschen ohne Handicap genauso unfreundlich.
Wahrscheinlich.
Also eigentlich wäre das doch der Idealzustand, dass man sagt, man kriegt da keine Sonderbehandlung.
Ja, natürlich. Ist auch ein Weg. Aber ich glaube, dass ich biete ja auch, sage ich mal, wenn ich jetzt mal Bus oder Bahn fahren würde und da kommt jemand rein, dem es echt nicht gut geht, dann biete ich dem auch meinen Platz an, ne? Also ich versuche da einfach auch nett zu sein, weil ich eben so sehe, dass ich sage, okay, ich habe nur ein Bein, ich kann ja ganz normal stehen, ne, wenn es jetzt darauf ankommt. Und eine alte Frau, die da reinkommt, da sage ich halt, hey,
setz dich. Was müssen wir tun, damit wir uns noch ein bisschen besser aufeinander zubewegen in Zukunft? Du hast ja gerade gesagt, Politiker reden, haben jetzt auch Ziele gesetzt, aber das muss ja, die Gesellschaft muss diese Ziele ja erreichen. Und wie kriegen wir das hin? Können wir Kurse machen, wo wir miteinander Umgangsformen lernen? Oder wie kann das aussehen?
Ja, also schwierige Frage, ne? Also ich glaube, dass man einfach versuchen muss, offen miteinander umzugehen. Also sowohl, wir als, sage ich mal, die Gruppe der Behinderten, sowie auch das normale Volk, ne, sage ich jetzt mal. Ne?
Die Nichtbehinderten.
Die Nichtbehinderten.
Oder die vermeintlich Nichtbehinderten.
Genau.
Manche Behinderten sagen ja, die
vermeintlich. Richtig, manche Behinderten sind einfach nur nicht sichtbar. nein, also ich glaube, dass auch wir da irgendwie drauf zugehen müssen, auf die Leute. Gerade wenn man auch mal jemanden sieht, ne, der irgendwie, wo man dem schon ansieht, der denkt gerade nach. Ne? Also ich glaube, dass man da auch jemandem die Hemmung nehmen kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Nicht, dass man immer nur, es gibt ja ganz viele, die versuchen, was zu machen, aber ich glaube, dass zu viele Leute auch immer nur sagen, ihr müsst und ihr müsst das und ihr müsst das. Ich glaube, dass wir auch unseren Teil dazu beitragen müssen.
Christiane Reppe, Paralympics-Gewinnerin in Rio im Paracycling, heute zu Gast im NDR Info-Talk. Du bist jetzt ganz viel unterwegs natürlich zurzeit, gerade nach den Spielen. Vorher hast du viel trainiert. Bist du eigentlich manchmal zu Hause in Dresden und hast da Zeit für Ruhe und für Muße, wie man das so sagt, zum Entspannen?
Ja, also ich hatte, ich glaube, jetzt 2 Wochen nach den Spielen hatten wir halt relativ viele Termine und dann eine Woche, wo ich mich mal entspannen konnte und einfach mal was mit meinen Freunden machen konnte. Ich musste erst mal gucken, ob es noch meine Freunde sind. Wenn man immer so lange weg ist, weiß man das manchmal ja nicht. Aber ja, also es ist alles in Ordnung zu Hause. Und wir haben jetzt dann Ende Oktober nochmal einen 3-Tages-Wettkampf auf Mallorca, was ich aber eher als, sage ich mal, Spaß-Wettkampf ansehe. Also das habe ich letztes Jahr schon mitgemacht. Das ist so eine Mallorca-Handbike-Tour, nennt sich das. Ist ganz nett, sind 3 Etappen. Ja, ist eher just for fun, aber irgendwie gibt es dann auch eine Liste mit den verschiedenen Plätzen. Also nennt man es Wettkampf. Und danach werde ich erstmal wahrscheinlich noch eine Woche irgendwie mal irgendwo hinfahren. Mhm. Und dann muss ich mit meinem Trainer mal besprechen, wie es weitergeht und wann es weitergeht und wohin es dann weitergeht. Und dann muss man sich auch ein bisschen darum kümmern, wie das dann bezahlt wird.
Ja.
Das ist auch immer eine ganz wichtige Frage. Aber ich denke, da bin ich auch auf einem ganz guten Weg.
Über Paracycling werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Eine Frage natürlich, wenn du so mit deinen Freunden zusammen bist, was macht ihr dann? Kino, Theater, Kneipentouren? Musik hören.
Verschiedene Sachen. Also ich habe ja auch verschiedenste Freunde. Manche haben schon Kinder, da kann man jetzt nicht mehr so oft weggehen. Mhm. Die haben dann andere Verpflichtungen. Aber ja, klar, ganz normal. Also mal essen gehen oder irgendwie shoppen gehen oder sowas. Also ganz normal, wie jeder andere auch.
Kommen wir nochmal zum Thema Musik. NDR Info, der Talk, erfüllt auch immer gerne Musikwünsche. Wenn wir dir jetzt einen Musikwunsch erfüllen dürfen und können, dann würden wir es gern tun. Welches ist so dein Song, den du eigentlich am liebsten hörst? Zurzeit zumindest.
Also zurzeit höre ich ganz gern I See Fire von Ed Sheeran. Mhm. Das haben wir in Rio ganz oft gehört und das war so ein bisschen unser Wettkampfsong irgendwie und deswegen mag ich den immer noch ganz gern. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside high. We should die tonight, we should all die together, raise a glass of wine for the last time, calling out Father, oh, prepare as we will, watch the flames burn up and on the mountainside. Ed Sheeran, I See Fire, Wunsch von Christiane Reppe. Sie ist Paracycling-Gewinnerin bei den Paralympics in Rio, heute Gast im NDR Info Talk. Wir haben ja ein bisschen über den Sport schon gesprochen, ganz am Anfang natürlich, und über die Erfahrungen, die du mit Paracycling gemacht hast. Und könnte ich mir vorstellen, viele Menschen wissen jetzt erstmal gar nicht, was Paracycling so konkret ist. Was verbirgt sich dahinter? Ja, also Paracycling ist im Grunde eine ganze Sportart im paralympischen Bereich. Darunter verbirgt sich der ganz normale, der Zweiradfahrer, der Dreiradfahrer. Das sind Leute, die irgendwelche halbseitigen Lähmungen haben oder sowas. Die müssen halt auf einem Dreirad fahren, weil sie sonst einfach umkippen würden. Dann sind das wir, die Handbiker. und die Tandems. Also das bedeutet, dass hinten ein Sehbehinderter sitzt und vorne ein meistens Profisportler aus dem Nichtbehindertenbereich. genau, und das ist alles zusammen Paracycling.
Und ihr liegt aber in einem Fahrrad, kann man sagen. Es ist ein Liegendfahrrad, in dem ihr über die Straße oder auch die Zeitfahrrennen macht. Wie teuer ist denn so ein Rad? Die sehen ja recht modern aus und die müssen ja wahrscheinlich auch technisch auf dem neuesten Stand immer sein. Was kostet sowas und wer bezahlt das?
Gute Frage. Es gibt unterschiedliche Marken, die diese Räder herstellen. Ich fahre ein N-Sopor-Fahrrad. Ich bin ja auch frei auch für Team Sopor. Wir haben jetzt eine ganz neue Entwicklung, dass wir unser Rahmen, also das Fahrrad besteht eigentlich immer aus Rahmen und Gabel, was dann irgendwo an einer Stelle zusammengeschraubt wird. Und unser Rahmen ist jetzt ganz neu aus Carbon. Das hat unser Teamchef entwickeln lassen. Und ich würde sagen, mein Fahrrad ist jetzt bestimmt gute 20.000 Euro wert.
Ja.
Fährt auch dementsprechend schnell. Aber es gibt da natürlich auch andere Marken. Also solche Fahrräder fangen jetzt so, sage ich mal, für die Standardausgabe fängt jetzt bestimmt so bei, ich würde sagen, 3.000 Euro vielleicht an. Ne? Und je nachdem, was man dann noch dazu bucht oder was man noch dran schraubt, wird es halt dementsprechend teuer. Und was für Räder man noch fährt, ne? Also Carbonräder und sowas, da steigt der Preis dann ein bisschen.
Hat sich um eure Sportarten auch eine regelrechte Industrie gegründet im Laufe der letzten Jahre?
Also ich glaube, dass es auf der ganzen Welt maximal vielleicht 1500 Handbiker gibt. Mhm. Ne? Und die Firmen haben sich schon in einem bestimmten Bereich da spezialisiert, aber es ist immer ein kleiner Bereich. Ne? Also Sopor ist sozusagen ja nur eine Marke von Sunrise Medical zum Beispiel und die stellen hauptsächlich Rollstühle her. Und eben eine kleine Nische sind eben die Handbikes. Ne?
Also. Und diese Handbikes kosten so viel Geld, wie du gesagt hast, 3.000 bis 20.000 Euro. Wenn du so ein teures Rad brauchst, um bei den Paralympics überhaupt erfolgreich zu sein, wer zahlt denn das eigentlich? Werdet ihr genauso gut unterstützt wie die Nichtbehinderten, die sogenannten Nichtbehinderten?
Also ich bin ganz glücklich, dass mein Team, sozusagen das Team Sopor, mich auch unterstützt, indem sie mir das Fahrrad zur Verfügung stellen. Ich habe noch einige Dinge daran verbessert, aber das mache ich dann immer privat. Also Material bekomme ich von Sopor, dann habe ich noch einen ganz guten Sponsor für so kleinere Teile, das ist dann Tune. Die haben dieses Jahr Gott sei Dank mich auch unterstützt. Ansonsten haben wir dann, wie jeder gute Leistungssportler in Deutschland, die Sporthilfe, die uns noch unterstützt. Dann hatte ich auch die Ehre, in dem Top-Team zu sein. Das sind auch monatlich nochmal ein paar kleine Quetscher.
Wir können ja offen sprechen.
Ja, gut, also ich muss ja jetzt hier nicht die Zahlen sagen, aber das alles muss ich sagen, jetzt, wenn ich jetzt nicht noch Sponsoren außerhalb hätte, könnte ich nicht davon leben. Also ich würde schon sagen, ich würde noch nicht mal auf eine schwarze Null kommen, ne? Also im Radsport, das muss man schon sagen. Aber ich bin glücklich darüber, dass ich noch in Berlin einen ganz guten Sponsor, die Ad Hoc, gefunden habe. Die machen so Online-Magazine irgendwie. Und da kenne ich jemanden schon einige Jahre und irgendwie sind wir jetzt doch zusammengekommen und da kriege ich auch monatlich nochmal eine bestimmte Summe, wo ich sage, okay, das geht schon in die richtige Richtung.
Also ihr müsst aber schon ein bisschen unterwegs sein und die Gelder so zusammenklauben, damit das dann hinterher sich einigermaßen rechnet.
Natürlich, ja, natürlich.
Aber du hast aber gerade gesagt, also gerade im Radsport, da kommst du, wenn du Glück hast, auf eine schwarze Null. Gibt es andere Sportarten im Behindertensport, die schon einen Plus erarbeiten für die einzelnen Athleten?
Ich glaube, dass das, also beim Rollstuhlbasketball, glaube ich, läuft das ganz gut. Es kommt aber ein bisschen drauf an, was man halt für eine Sportart macht. Ne? Manche Sportarten sind ein bisschen attraktiver als andere. Bei uns ist es halt auch immer schwierig, irgendwie großartig was zu filmen oder so. Ne? Wir sind ja immer auf langen Strecken unterwegs und dann bei Wettkämpfen, da müsste immer ein Motorrad mitfahren, was dann auch Kamera hält. Und dann sind manchmal mehrere Klassen, sozusagen Startklassen, also mehrere Gruppen auf der Strecke. Und dann müsste es schon wieder mehrere Motorräder geben, die da irgendwas filmen. Und das ist immer alles sehr, sehr aufwendig. Also beim Schwimmen muss ich sagen, war das natürlich einiges einfacher. Also da steht die Kamera irgendwo und die schwenkt dann nach rechts und nach links und dann, das war's dann. Ne?
Ja.
Wird jetzt auch komplizierter gemacht und auch besser, aber es wäre jetzt mal so das Einfachste. Und es gibt, denke ich, aus einigen Sportarten Leute, die das vielleicht ganz gut hinbekommen. Aber ich glaube, dass das immer nur einzelne Typen sind. Ich glaube, es braucht auch bestimmte Voraussetzungen dafür, dass die Medien vielleicht und auch Sponsoren sich bereit erklären, einen wirklich gut zu unterstützen. Also ich glaube, man muss irgendwie natürlich auch das Aussehen haben. Das ist immer ganz wichtig, weil das ist immer ganz schwierig. Sonst, dann muss man auch ein Typ sein. Ne? Mhm. Also man muss irgendwie Ausstrahlung haben, man muss vielleicht auch ein bisschen reden können, man muss sich gut verkaufen können selbst. Und dann, wenn du die richtige Sportart hast und es gut anstellst, manchmal auch die richtigen Leute triffst, dann hast du Glück, ja.
Du warst ja mal Schwimmerin und warst auch als Schwimmerin erfolgreich bei anderen Paralympischen Spielen. Was hat dich denn veranlasst, aus dem Becken rauszusteigen und zu sagen, okay, und jetzt mache ich mal Radfahren?
Ja, also ich habe nach den Spielen 2012 aufgehört und das war, denke ich, die beste Entscheidung, die ich irgendwie jemals getroffen habe. Damals war ich vielleicht auch ein bisschen traurig, weil das war eigentlich ein blödes Ende irgendwie, aber es war irgendwie an der Zeit für mich zu gehen. Die Motivation war nicht mehr so, wie sie hätte vielleicht sein sollen. Und ich glaube, wenn man den Sport wirklich auf dem Niveau betreiben möchte, dann muss man das schon irgendwie vom ganzen Herzen machen irgendwie, weil das lohnt sich sonst auch, glaube ich, nicht. Also wenn man jeden Tag 5-6 Stunden trainiert, das muss man auch wollen. Ne? Und dann habe ich ja ein Jahr nur gearbeitet, keinen Sport gemacht, sah dann auch dementsprechend aus. Das muss man auch mal sagen.
Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also einfach, ich meine, der Körper, der irgendwie den Hunger hat man ja trotzdem, aber die körperliche Belastung dann eben
das
nicht mehr.
Das macht dich schnell bemerkbar, ja, wenn man so als Top-Sportlerin
also
plötzlich
ja.
nimmt.
Ja. Und ich habe dann einfach echt wieder das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie Sport treiben und ich möchte auch dieses Wettkampffeeling haben. Und ich habe das ja mein Leben lang irgendwie gemacht und das war irgendwie ein ganz schöner Break für mich in meinem Leben und wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich will das, aber eben nicht im Schwimmen.
Ja.
Und dann habe ich halt überlegt, okay, in welche Richtung kann es gehen? Und das war dann irgendwie, bin ich dann zum Handbiken gekommen und da ging das total schnell, weil irgendwelche Zufälle da aufeinander trafen und es waren immer glückliche Zufälle, wo ich auch gesagt habe, okay, also irgendwie möchte jemand, dass ich in dieser Richtung laufe und das habe ich dann gemacht und ja, jetzt bin ich hier.
Ja, Christiane Reppe, zu Gast im NDR Info Talk, Paralympics-Gewinnerin in Rio im Paracycling. Von Anfang an hast du irgendwie Sport gemacht, hast du gerade gesagt. Wann ging das denn los mit dem Sport?
Ja, ich glaube so mit 11, 12 Jahren. Also das war klar.
Gleich schwimmen?
Das war, zuerst war das, glaube ich, das Skifahren, aber das war jetzt wirklich nicht auf Leistungssportniveau. Das habe ich, mein Vater, der wollte einfach, der ist einfach selber sportbegeistert und hat gesagt, okay, also ich habe jetzt zwar eine Tochter, die hat nur ein Bein, aber das kann ja nicht sein, dass die jetzt da deswegen keinen Sport machen kann. Und hat sich halt informiert und dann gab es eine Gruppe in Nordrhein-Westfalen, die eben da mehrmals im Jahr irgendwie eine Woche runtergefahren sind nach Österreich oder so. Und da sind wir eben einfach mal mitgefahren. Und dann habe ich das gelernt. Innerhalb von einer Woche bin ich da die schwarzen Pisten runter. Es war echt toll. Und dann hat parallel irgendwann ein, zwei Jahre später das Schwimmen angefangen. Und ich habe mich dann irgendwann einfach fürs Schwimmen entschieden, weil es aus Dresden natürlich einfacher war, das zu trainieren. Und war auch nicht so kostenintensiv und hat mir auch irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und dabei bin ich dann irgendwie geblieben, lange Zeit, ne?
Und hast dann teilweise bis zu 6 Stunden am Tag trainiert. Das ist ja sehr aufwendig. Klar, müssen alle Spitzensportler machen, aber wann kommt da mal so ein Moment, wo du sagst, oh, ich habe keine Lust, schon wieder in dieses Wasser reinzuspringen und schon wieder da die Bahn zu ziehen? Das muss doch irgendwann mal so einen Schweinehund geben, mindestens einen, den man dann überwinden muss.
Natürlich. Also das hat, glaube ich, jeder Mensch und da kann man auch jetzt nicht... brauche ich jetzt auch nicht jemandem erzählen, dass ich jeden Tag unheimlich motiviert bin. Bei mir gibt es natürlich auch Tage, wo ich sage, hey, heute habe ich einfach keine Lust. Ne? Mhm. Das klar, unsere sportliche Saison ist immer relativ lang. Ich fange im Oktober oder November an zu trainieren meistens, jetzt im Handbiken, sage ich mal, und hört jetzt Ende September auf, weil wir eigentlich immer so, der letzte wirkliche Wettkampf ist der Berlin-Marathon jetzt. Mhm. Und Das da über die ganze Zeit sich wirklich da hochzuhalten und jeden Tag oder fast jeden Tag zu trainieren, das ist schon hart. Aber ich sag mal, ich glaube auch, dass normale Leute, die jeden Tag zur Arbeit gehen, dass die dann echt Tage haben, wo die mal sagen, oh, ich weiß nicht, also heute irgendwie nicht. Und das ist auch ganz normal. Also.
Wo trainiert man denn jetzt Handbiken, Paracycling, wenn man jetzt in Deutschland lebt? Da ist ja der Winter in der Regel, sagen wir mal, oder die kalte Jahreszeit von November bis Februar mindestens bis März. Wo könnt ihr da trainieren in der Zeit?
Ja, also die erste Möglichkeit ist natürlich immer die Rolle im Winter.
Oh ja.
Was ich immer versuche zu umgehen. Ja, ich versuche das halt immer zu umgehen. Also wenn es geht, und die letzten 2 Jahre ging es ganz gut, da habe ich mich immer aufgemacht und bin dann irgendwie nach Spanien gefahren und habe da trainiert, habe da ein relativ günstiges Hotel gehabt, wo ich gesagt habe, okay, das geht irgendwie finanziell. Und ja, ansonsten gibt es auch andere Ziele, wo die Leute hin können. Und in Deutschland trainieren wir jetzt in der Saison, wenn ich denn da bin, am besten ist immer Landstraße, wo die Leute zwar immer sagen, oh Gott, die Autos, aber meiner Meinung nach sind Radwege viel, viel gefährlicher, weil die Radfahrer manchmal echt unberechenbar sind. Und dann sind auch Fußgänger unterwegs, Leute, die ihre Kinder wegen da vor sich herschieben und dann einfach mal so den Richtungswechsel vorgeben. Und das ist also für mich ein schlechteres Training, weil ich weniger auf mein Training mich konzentrieren kann, sondern immer damit beschäftigt bin, zu gucken, oh, wer kommt da oder wer guckt nicht. Oder also das ist halt mit den Autos einfacher.
Wie ist das denn überhaupt organisiert? Du kommst aus Dresden, lebst in Dresden, startest aber für einen niedersächsischen Verein, den GC Nenndorf, hast einen Trainer in Hannover, Ralf Lindschulten. Wie muss man sich das vorstellen, dass ihr so über Bundesländergrenzen hinweg aktiv werden müsst, um erfolgreich zu sein?
Also prinzipiell muss man das natürlich nicht. Also ich glaube, dass man, es ist ja völlig egal, wo ich im Verein bin, in welchem Bundesland, also es spielt überhaupt keine Rolle. Ich war früher in Berlin, dann bin ich, vorher war ich in Sachsen. Ich habe irgendwie zu meinem Start von meiner Handbike-Karriere habe ich irgendwie gesagt, ich möchte jetzt was anderes. Und ich habe relativ schnell meinen Trainer dann, oder der wurde mir vermittelt, der Ralf Lindschulten in Hannover. Und ihn habe ich dann gefragt, wie ist denn das hier mit Vereinen oder ja, und er hat gesagt, der GC Nenndorf in Niedersachsen, da sind relativ viele Handbiker drin, relativ viele gute Handbiker schon. Und die Niedersachsen, die Leute aus Niedersachsen, die versuchen wirklich, euch gut zu unterstützen. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, also das ist ja immer das, wonach wir suchen. Ne? Also ich brauche jetzt nicht irgendwie für ein Bundesland starten, wo ich sage, ja, ich bin jetzt in dem Bundesland, aber Unterstützung kriege ich hier nicht, weil die vielleicht nicht genug Geld haben oder was auch immer. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann eben für Niedersachsen. Und das habe ich bis heute nicht bereut, weil die haben uns dieses Jahr mit so vielen finanziellen Mitteln unterstützt. Das ist Wahnsinn.
Ja. Also das ist schon eine positive Entwicklung, dass du sagst, also wenn man sich aus seinem eigenen Bundesland oder seiner Heimatstadt wegbewegt, dann kann man in anderen Bundesländern sehr erfolgreich dann Unterstützung erfahren.
Genau.
Trotzdem hört sich das natürlich nach sehr viel Unruhe an in deinem Leben. Du bist offensichtlich viel unterwegs, auf den Straßen natürlich einerseits als Handbikerin, andererseits aber auch mit dem Auto. Du hast viele Sponsorentermine, musst auf viele Messen, um da auch für deine einzelnen Sponsoren tätig zu werden. Fehlt dir nicht manchmal so ein bisschen Ruhe? Zu Hause sein, entspannen und einfach auch mal die heimische Umgebung zu genießen?
Also, nein. Also, nein, klar ist man natürlich gerne zu Hause. Ne? Also, ich bin gerne mal ein paar Tage zu Hause. Klingt immer witzig. Aber ich bin irgendwie noch in einer Phase meines Lebens, wo ich sage, ich mache das total gern. Also ich reise sehr gerne und ich habe irgendwie Freunde fast überall auf der Welt, wo ich auch wirklich hingehen kann. Und ich habe mittlerweile auch auf Lanzarote, wo ich relativ oft bin, jetzt schon auch gute Freunde, wo ich wohnen kann auch. Also ich habe da jetzt auch im Juli 3 Wochen kostenlos wohnen können. Und das sind einfach Sachen, wo ich sage, hey, das ist auch irgendwie toll. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich mal wirklich mehr als eine Woche zu Hause bin, Ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwie wieder erstmal wieder weg muss. Das ist ganz komisch. Und ich hoffe, dass das natürlich irgendwann mal nicht mehr so sein wird. Vielleicht, ich sage mal so, liebestechnisch mal irgendwo hängen bleibe. Und das würde ich auch gerne machen. Aber mittlerweile ist es einfach noch nicht der Fall. Und ich bin einfach noch gerne unterwegs. Ja.
Aber du möchtest schon später mal eine Familie gründen und mit der dann auch sesshaft werden und vielleicht deinen Kindern dann später mal die Strecken zeigen, auf denen du erfolgreich gewesen bist.
Sehr gerne.
Ja. Welche sind denn so eigentlich so die Strecken, wo du sagst, oder die Gegenden, wo du sagst, da kann man besonders gut fahren und da macht das auch viel Spaß, weil man da nicht nur an den Sport denkt, sondern vielleicht ja auch mal Zeit hat, rechts und links zu gucken, weil es einfach landschaftlich besonders schön ist, oder kriegt ihr das gar nicht mit?
Doch, das kriegt man schon mit. Also im Training definitiv. Ich bin halt, wie gesagt, ich fahre ja immer nach Lanzarote, weil ich es einfach toll finde zu trainieren. Und Lanzarote ist so eine Insel, wo man entweder sagt, man hasst sie oder man liebt sie. Weil das ist ja nun schon hauptsächlich Vulkangestein. Viele Leute kommen da immer hin und sagen, oh, mir fehlt hier irgendwie das Grüne. Aber nee, also ich liebe das. Und ansonsten ist Mallorca ganz gut zum Trainieren geeignet. Allerdings ist halt mehr Verkehr und das gefällt mir halt nicht so. Ansonsten kann man auch Italien und sowas kann man auch überall gut fahren. Und in den USA kann man auch super trainieren. Also da gibt es auch Gegenden, wo man echt super fahren kann und die Landschaft natürlich auch toll ist. Also.
Gibt es denn eine Gegend, wo du sagen würdest, da könnte ich mir vorstellen, später mal zu leben, oder bleibt es Dresden?
Ja, die Frage hatte ich vor ein paar Wochen schon mal. Deutschland jetzt oder was? Egal.
Nee, generell.
Also ich glaube, dass es schwierig ist zu sagen, ich möchte in irgendein fremdes Land. Also da müsste schon jemand ganz Besonderes vor der Tür stehen, dass ich das mache. Ansonsten in Deutschland, das ist mir eigentlich fast egal, wenn es jetzt nicht da die totale hässliche Stadt ist. Nee, aber also ich bin jetzt nicht so eingestellt, dass ich in Dresden unbedingt alt werden muss. Das, so ist es nicht.
Gut. Christiane Röppe, Paralympics-Gewinnerin in Rio im Paracycling, im Straßenrennen. Gemeinsam übrigens auch mit einer Goldmedaille nach Hause gekommen mit Vico Merklein, Kollege von dir auch vom GC Nenndorf aus Niedersachsen, sollte man an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Kommen wir nochmal ganz zum Ende des Talks zu deinen Zielen. Wir haben festgestellt, du bist viel unterwegs, du liebst das auch, du magst auch irgendwo ja doch letztlich trainieren, du magst auch andere Menschen treffen. Was sind so deine nächsten Ziele? Familie hast du gesagt, möchtest du irgendwann mal gründen, bist noch sehr jung, aber irgendwann stellt sich ja die Frage auch, also wie geht das weiter mit Christiane Röppe, um es kurz zu machen, in den nächsten Jahren? Sehen wir dich bei den Weltmeisterschaften, sehen wir dich vielleicht bei den nächsten Paralympics?
Also ich bin nächstes Jahr definitiv, versuche ich bei der Weltmeisterschaft in Südafrika dabei zu sein. Ansonsten irgendwie denke ich schon, dass ich vielleicht noch mal 4 Jahre dranhängen werde, weil ich glaube, Tokio, das wären echt die Megaspiele. Ja, und ich werde einfach versuchen, in den nächsten Jahren so mich beruflich auch ein bisschen weiterzuentwickeln, dass ich sage, okay, dass man mal irgendwann ein bisschen unabhängig wird und das alles irgendwie selber finanzieren kann. In welche Richtung genau es geht, weiß ich noch nicht, aber wir sind da bereit, das auszuarbeiten, sage ich mal. Mit Familie, das planen kann man das ja immer nicht. Das ergibt sich halt, ne? Also, ja.
Also es gibt schon noch Motivation da, selbst nach so einer Goldmedaille bei den Paralympics, dass du sagst, ja, ich könnte mir vorstellen, die zu verteidigen.
Definitiv. Und es war ja nur eine Goldmedaille, da kann man ja mal 2 draus machen. Ja, definitiv. Also ich bin noch motiviert, es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich mache das ja jetzt erst seit 3 Jahren und ja, ich habe ein tolles Team hinter mir und Leute, die mich unterstützen. Und ich glaube, dass ich noch nicht an meinem Zenit angekommen bin.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.